Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch.
Herzlich willkommen bei Game Feature. Ich bin die Antje und ich habe für euch gespielt Death End Request von Ideafactory auf der PS4. Und wenn ihr Ideafactory hört, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, um was für eine Art Spiel es hier handelt, wo es sich handelt. Denn aus dieser Schmiede kommt auch die Halber der Menschen Neptunia-Reihe, die ja mittlerweile auch in Deutschland ziemlich bekannt ist, unter anderem wegen etlicher Veröffentlichungen auf Steam und auf PS4 und früher auch noch auf PSP und PS3. Und es geht eigentlich, es ist praktisch eine Art Visual Novel gepaart mit JRPG-Elementen. Und wenn ihr auf so eine Art Spiel überhaupt nicht steht, also sprich, wenn ihr nicht bereit seid, viel zu lesen, dann ist das Spiel absolut nichts für euch. Wenn ihr aber sagt so, ach Mensch, ich stehe total auf die Hyper der Menschen Neptunia-Reihe, dann solltet ihr euch jetzt anhören, was ich zu erzählen habe. Denn ich war sofort gehookt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, wo es hieß, ja, dieses Spiel hat eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Und ich so, okay, mal noch mal sehen. Ich habe mich reingestürzt und war am Anfang gleich so, okay, ich bin tot. Und zwar, die Geschichte beginnt damit, dass eine junge Frau namens Sheena in einer Art Spielwelt oder einer Art Fantasy-Welt sich wiederfindet, gegen eine große Kreatur kämpft und diesen Kampf verliert, und zwar haushoch. Es wird nämlich darüber gesprochen, dass ihre Eingeweide auf dem Boden fallen und Blut überall liegt und dass sie Schmerzen hat und bewusstlos wird, und man hört im Hintergrund nur einen jungen Mann, wie er immer wieder Sheena, Sheena schreit, und dass diese ganze Szene endet eigentlich damit, dass dieser Sheena der Kopf abgebissen wird von diesem Vieh. Und das war's. Das war so der Anfang. Und ich dachte mir so, wow, krass, das geht ganz schön dolle los jetzt hier. Das bin ich eigentlich gar nicht gewohnt von so einer Spielereihe, weil, wie gesagt, ich kannte Hyper der Menschen Neptunia. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass die Storys immer so krass waren. Und dann war ich auf jeden Fall interessiert und wollte wissen, okay, wie kam es dazu? Was passiert als nächstes? Das ist relativ einfach zu beantworten. Als nächstes wacht die Sheena anscheinend wieder auf in einem Haus und kann sich an nichts erinnern. Fühlt aber sich so, als hätte sie diese Umgebung schon mal gesehen, und du bekommst sofort das Gefühl, okay, anscheinend, wenn sie stirbt, fängt das Ganze nochmal von vorne an, also in diesem Haus, und irgendwie kann sie sich ja doch daran erinnern, weiß aber nicht ganz genau wieso, und es macht auf jeden Fall schon Sinn. Prinzipiell ist aber die Story so gestrickt, oder euer Ziel ist es innerhalb der Story, das perfekte Ende zu bekommen. Ich meine, vielleicht kennt ihr das von einigen Visual Novels, dass man sehr viele verschiedene Enden hat. Aber es gibt häufig nur ein richtig perfektes Ende. Das müsst ihr in diesem Spiel erreichen. Denn nur dann habt ihr das Spiel gewonnen. Und um das zu erreichen, müsst ihr äußerst viel speichern, häufig neu laden und immer die richtigen Antworten geben. Das ist unglaublich schwierig und ich gebe euch diesen Tipp jetzt schon, weil das essentiell ist für den Rest des Spiels. Denn es gibt eben in diesen Visual Novel Parts verschiedene Antwortmöglichkeiten, die ihr geben könnt, und ihr müsst halt wirklich immer genau die richtige geben. Macht ihr zu viel falsch, stirbt ihr einfach am Ende. Und das war's dann. Was passiert jetzt aber dazwischen? Was ist die Story eigentlich dazwischen und welche Spielelemente gibt es sonst noch? Eigentlich habe ich ja kurz schon erzählt, es gab diesen jungen Mann, der nach China immer geschrien hat. Der hat auch einen Namen und der heißt Arata Mizunashi. Und der ist ein Nerd- und Spieleentwickler. Und er kennt in der Realität halt die China. Die war einfach mal eine Arbeitskollegin von ihm. Und naja, aber zumindest haben die beiden an diesem Spiel gearbeitet. Und das heißt World Odyssey, in der sich aktuell China befindet. Irgendwann bekommt er dann eine E-Mail von China, die jetzt aber mittlerweile schon ein Jahr lang verschollen ist. Und dem sie halt sagt, so hier, ich bin hier gefangen, etc. Schieß mich tot. Und er kann es nicht wahrhaben, geht zurück ins Spiel und findet sie dort tatsächlich wieder. Und jetzt versuchen beide halt alles in der Welt zu tun überhaupt, damit China aus dem Spiel rauskommt. Dazu müsst ihr natürlich einmal die Story im Spiel, also sprich in diesem World Odyssey Spiel halt durchspielen mit China zusammen. Sprich, ihr geht da durch Dungeons, findet Gegenstände, müsst Türen öffnen, halt eben ein typisches JRPG. Ihr müsst auch kämpfen, aber zu den Kämpfen möchte ich nochmal was extra sagen, weil das ist relativ komplex. Daher erstmal nur eben, was das restliche Gameplay anbelangt. Arata, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist stattdessen halt in der Realität und kann von dort aber auch schon echt viel tun. Erst einmal muss er versuchen herauszufinden, was mit China passiert ist. Sprich, sie ist ja nun seit einem Jahr weg. Und er versucht jetzt eben so Hinweisen hinterher zu gehen. Und da habt ihr halt diesen typischen Visual Novel Charakter. Und da könnt ihr auch nicht viel mehr machen in der realen Welt als eben diesen Visual Novel Part. Sprich, ihr müsst mit Charakteren reden, ihr müsst Orte besuchen, ihr müsst Hinweisen nachgehen, Dialogoptionen aussuchen, eben dieser ganze Kram. Aber das hat tatsächlich halt auch Einflüsse auf das Spiel, in dem sich China befindet. Manchmal ist es nämlich so, dass eine bestimmte Tür geschlossen oder ein Pfad blockiert ist, den ihr halt überschreiten müsst. Und das schafft ihr halt nur, wenn in der realen Welt bestimmte Sachen passiert sind. Oder ihr findet im Spiel Gegenstände, die dann halt Arata als Hinweise nimmt und dann damit in die reale Welt geht und dann weiter halt nach den Lösungen sucht. Und so wird der Ball halt immer hin und her gespielt. Und es, wie ich finde, entsteht durch eine sehr gute Dynamik zwischen diesen virtuellen Spielelementen und diesem Visual Novel Stil. Mal ganz davon ab, dass es halt optisch sehr ansprechend ist. Also diese ganzen Visual Novel Artworks sehen natürlich wieder super schön aus, haben halt auch diese typischen Bewegtbilder und die Synchro dazu ist auch toll. Die englische genauso wie die japanische sind beide wirklich sehr hochwertig und gut. Ansonsten, was ich aber hier gleich sagen muss, ist, dass unglaublich viel geredet wird. Weil ja, der Visual Novel Part ist halt wesentlich größer. Da kann es auch mal passieren, dass ihr eine Stunde oder so nur in Dialogen hängt, also nur lesen müsst. Und ich sag euch gleich, ihr müsst aufmerksam lesen, weil das ist tatsächlich kein Geplänkel, was da von sich gegeben wird, sondern es geht halt wirklich um Hinweise, darum, wie ihr China halt aus dem Spiel bekommt. Und das ist super anstrengend. Und für jemanden wie mich, der lieber eher so den Fokus auf Kampfsystemen und auf Erkunden von Welten legt, ist es immer ein bisschen viel Mühe, da zuzuhören. Zumal das Spiel ungefähr einen Umfang hat von, ich sag jetzt mal, 50 Stunden, je nachdem, wie ihr lest oder halt spielt. Ich bin ein unglaublich langsamer Leser, deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht. Ansonsten, ja, ist das eigentlich schon einer meiner größten Mankos, die ich bei dem Spiel habe an sich. Da ist diese ganze Leserei und diese aufmerksame Leserei. Es ist schon wirklich anstrengend. Viel mehr Spaß hat mir stattdessen das Kampfsystem gemacht in dieser World Odyssey Welt. Zwar besteht es bloß daraus, eben diese Dungeons zu erkunden, die zum Teil schöner sind, wenn man zum Beispiel in eine Art bewaldete Umgebung kommt, wo halt Fantasiepflanzen wachsen. Das sieht schon ein bisschen ansprechender aus. Öde finde ich tatsächlich dann eher so wie alte Mauern und Schlösser. Die war zum Beispiel allein schon der erste Dungeon, den fand ich sehr verwirrend, unglaublich viele Türen und schmucklos einfach auch. Sehr, sehr schmucklos. Kampfsystem. Kampfsystem, super wichtig, denn das ist das Herzstück dieses Spiels einfach. Anders kann ich es gar nicht beschreiben, weil es das ist, was am meisten Spaß macht. Unter anderem, es ist zwar ein rundenbasiertes Rollenspiel, also rundenbasiertes Kampfsystem, ihr seht die Gegner rumlaufen, springt rein, die Kampfsequenz startet und ihr wechselt euch halt mit euren Mitspielern, oder das heißt euren Gruppenmitgliedern und den Gegner halt ab mit den Attacken. Also ganz klassisch. Anders als bei klassischen RPGs ist, dass man hier halt auch rumlaufen kann innerhalb dieses Kampfareals. Sprich, man kann also schon ein bisschen taktischer agieren. Von wo greife ich an? Wie viele Gegner kriege ich in den richtigen Winkel, um einen Flächenangriff zu machen? Ansonsten gibt es die Möglichkeit, verschiedene Angriffe auf einmal zu kombinieren. Ihr habt drei verschiedene Kombomöglichkeiten und ihr habt an sich diese typischen Elementarschwächen, Immunitäten und Effektivitäten, sage ich jetzt mal. Sprich, also Feuer gegen Wasser, Elektrizität gegen Wasser, glaube ich, war es. Oder umgekehrt. Ihr kennt das Prinzip eigentlich schon. Es ist fast in allen RPGs eigentlich gleich. Ansonsten gibt es halt auch diese typischen, ich nenne sie jetzt einfach mal, ultimativen Attacken, die ihr ausführen könnt. Wo ich aber wiederum sagen muss, dass mir ein bisschen auf den Magen geschlagen hat, was ich ein bisschen unnötig finde einfach, dass die Mädels dabei nackt sein müssen. Zumal, warum ist es eigentlich so ein Klischee, dass wenn man stärker wird als weiblicher Charakter in einem Spiel, das ist bei MMORPGs auch manchmal so, dass die Rüstung auf einmal kleiner wird und gerade so die Nippel, sage ich jetzt mal, verdeckt. Das ist nämlich hier auch so. Ich finde es nicht ganz so schön gelungen, finde es eher ein bisschen affig, aber ich schiebe es einfach mal diesem japanischen Humor und dieser japanischen Ästhetik zu. Obwohl ich es immer ein bisschen merkwürdig finde, wenn vor allen Dingen sehr minderjährig aussehende Figuren dann auf einmal nur so ein Pixel auf dem Nippel haben, damit er nicht zu sehen ist, aber ansonsten kann ich ja alles sehen. Also, wie gesagt, nur eine persönliche Präferenz von mir, soll euch nicht davon abhalten, das Spiel zu spielen am Ende. Ansonsten habt ihr auf dem Spielfeld oder in dem Kampfareal so verschiedene, ich nenne es jetzt mal Buffs und Debuff-Felder. Sprich, ihr habt so kleine blaue und rote Fältchen. Wenn ihr da reinlauft, habt ihr entweder Buffs oder Debuffs. Sprich, ihr könnt entweder mehr Angriff bekommen dadurch oder mehr SP-Punkte, damit ihr halt zaubern könnt oder halt bestimmte Fähigkeiten nutzen könnt. Oder ihr habt beides gleichzeitig. Also sprich, ihr habt mehr Angriff, habt aber dafür weniger Möglichkeiten der Heilung. Finde ich eigentlich ein super Prinzip. Kennt man ja schon ähnlich von anderen Spielen wie Disgaea oder Disgaea oder Disgaea. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Aber da gibt es ein ähnliches Prinzip. Und finde ich eigentlich so strategisch mäßig einen guten Ansatz. Und was ich halt auch sehr gut finde, was ich auch schon mal angesprochen habe, war, ist ja, dass ja die reale Welt Einfluss hat auf die Spielwelt. Sprich, der Arata, der kann als Spieleprogrammierer auch hacken. Und der kann euch halt auch diese Buffs und Debuff-Felder ins Spiel reinhacken, sodass ihr halt Vorteile dadurch genießt. Er kann aber auch gleichzeitig das Spiel komplett verändern. Also dieses typische JRPG-rundenbasierte Kampfsystem in ein Shooter-Spiel oder in einen Münzspielautomat oder in einem Beat'em-up verwandeln, was ich eigentlich eine super innovative Idee finde. Ich finde es generell bei Spielen super, wenn sie innerhalb des Spiels irgendwie noch entweder andere Spiele haben, die man spielen kann, oder wenn sich das Genre ändert, wie zum Beispiel damals bei American McGee's Alice Madness Returns, wo es auf einmal von einem Plattformer in einen Sidescroller ging, was ich total super finde. Und das ist so ein erfrischender Ansatz, den ich mir häufiger wünsche bei Spielen. Nichtsdestotrotz ist das Kämpfen dadurch nicht wirklich einfacher. Ich sage jetzt mal, das ist eine nette Abwechslung, aber gerade diese Shooter-Modi, nenne ich jetzt einfach mal, der ist super hakelig und technisch nicht ausgereift, weil man kann mit dem Controller eben nicht gut zielen, denn es ist nicht sehr geschmeidig mit dem Cursor da auf dem Bildschirm die Gegner richtig anzuvisieren und abzudrücken. Finde ich eher, wie gesagt, eine nette Abwechslung, aber man sollte beim Core-Spiel bleiben, sprich eben das rundenbasierte Kampfsystem und nicht den Shooter jetzt unbedingt. Ansonsten, was aber Arata mit ins Spiel reinbringen kann, sind Summons, sprich ihr könnt Bosse aus den vorigen Dungeons heraufbeschwören als Summons eben, also als zusätzliches Partymitglied, das für euch halt mitkämpft. Kennt ihr ja ähnlich schon bei Persona oder Final Fantasy, wo man ja auch Summons hat, die dann halt entweder statt einem kämpfen oder mit einem kämpfen. Finde ich ansonsten eine sehr gute Idee, bringt dem Spiel eine gewisse Würze, aber ansonsten gibt es gar nicht so viel mehr das Spiel zu sagen tatsächlich. Wie gesagt, Kampfsystem super, super lange Dialoge dafür aber auch, generell interessanter Ansatz zwischen Realität und Virtualität und, Grafik habe ich noch gar nicht erwähnt. Grafik ist halt so, oder habe ich es schon erwähnt? Ansonsten wiederhole ich es einfach nochmal. Ich habe, glaube ich, vorher schon mal kurz erwähnt, dass der Visual Novel Part mit dem Artwork wunderschön ist. Dafür hat aber der andere Part mit dem Rumlaufen und den Dungeons eher nicht so schön ist. Vor allem, weil ich die Umgebung halt recht trostlos fand und die Grafik ist doch schon etwas veraltet und hakelig. Ich meine, ihr kennt es ja von Hyperdimension Neptunia vielleicht, da ist es nämlich genauso. Da ist das Artwork immer sehr schön, aber das eigentliche Spielen dann sieht dann halt ein bisschen nicht mehr so schön aus einfach. Gut, ansonsten, was habe ich dem Spiel für eine Bewertung gegeben? Ich habe dem Spiel 75% gegeben, vor allen Dingen, weil ich eben von dem Gameplay nicht ganz so überzeugt war. Die Grafik war, wie ich finde, noch schlechter. Also die habe ich wirklich echt ein bisschen schlechter bewertet. Dafür fand ich aber, wie gesagt, den Sound und die Synchro einfach super. Und die ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und äußerst hochwertig. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus zu dem Spiel nichts mehr hinzuzufügen. Wenn euch Hyperdimension Neptunia, Fairy Fencer F und Konsorten gefallen, wird euch auch Death and Request wirklich gut gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sag tschüss, bis dann.